Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 56. Und heute haben wir ein großes Thema und zwar die Zerschlagung der Giganten. Wie war denn deine Woche?
Ja, ich darf mich ja beim Flop der Woche nicht mehr über die Deutsche Bahn aufregen.
Ja, das stimmt.
Darf ich es jetzt nochmal kurz erzählen?
Na, ganz kurz
aber. Okay, Montag. Ich bin von Leipzig nach Frankfurt gefahren. Was denkst du? Wie viele Minuten Verspätung hatte mein Zug? A. 10. B. 30. C. 60. Oder D. 200.
Ich überlege noch eine Weile und rufe jetzt erstmal meine Mutter an. Aber nein, und? Ich glaube, ich weiß es schon. Es ist letzteres.
Ja, D. 200 Minuten.
Wow.
Unglaublich.
Was könnte man da alles machen? Zwei Videos?
Also.
Zwei Analysen könntest du
machen. Ich habe eine Instagram-Story gemacht. Das war, als ich in diesem Zug saß. 200 Minuten, also man kann es nicht glauben.
Ja.
Das ist ohne Begründung. Es gibt einfach keine Begründung. Es sagt dir auch keiner, wieso, weshalb und warum. Und weißt du was? Du kriegst noch nicht mal deinen vollen Zugpreis dann erstattet. Du kriegst wirklich nur 50%. Da habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt meine Bahncard. Jetzt bleiben wir mal ruhig am nächsten Tag. Ja, ich wollte dann von Nürnberg nach Leipzig fahren. Und was denkst du, wie viele Minuten Verspätung hatte mein Zug?
D.
Nee, er kam nämlich gar nicht.
Ach so, ach nein.
Also, pass auf, ich fahre mit meinem Mietwagen von Sixt zum Bahnhof, gebe den Mietwagen ab, Zug fällt aus. Gehe wieder zurück zu Sixt, buche einen neuen Mietwagen und fahre wieder nach Leipzig.
Ja, krass. Okay.
Völlig bescheuert, oder?
Und die Community fragt sich, wie du so viel Zeit haben konntest, so viele spannende Analysen zu machen,
ja,
die wir hier auf dem YouTube-Kanal natürlich für euch
präsentiert
haben. Also da, Philipp, chapeau. Gut, dass du auch Zeit hattest.
Danke.
Und durchhalten.
Ja.
Und wir wollen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich nicht mehr weiter mit Deutscher Bahn belasten.
Ja, deswegen, aber, wie war denn deine Woche?
Ja, meine Woche war arbeitsreich. Ich war eigentlich nur im Auto und habe einen Handel nach dem anderen besucht. Und das war ja sehr anstrengend und deswegen freue ich mich, dass die Woche auch schon wieder mal vorbei ist und ich dann bald abrechnen kann.
Ja.
Eine Abrechnung hätte ich jetzt gern noch in Form eines Witzes.
Okay, pass auf. Arzt zu einem kranken Broker. Fieber 40,5. Broker mit 41 an dich.
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Ja, wie ich mich schon letzte Woche gefreut hatte, ja, also da war ich ja ganz aufgeregt, wie ich schon erwähnt hatte, sind die Quartalszahlen ja jetzt nun noch weitere eingetrudelt und es regnet nur mit Quartalszahlen. Und man muss sagen, 85% übertreffen die Erwartungen. Das ist doch durchaus positiv, ja, auch für uns Aktionäre. Und ja, vor allen Dingen muss man aber ein paar Highlights herauslösen aus der letzten Woche, vor allen Dingen auch Denn es ist auffällig, dass die Techies vor allen Dingen trotz der guten Ergebnisse nicht mehr unbedingt wahnsinnig anspringen. Also das heißt, hier ist schon viel eingepreist, hohe Erwartungen waren schon eingepreist und insbesondere iRobot zum Beispiel, die wirklich die Erwartungen pulverisiert hatten, also wirklich deutlich höher berichtet hatten, auch einen guten Ausblick gaben, die Guidance erhöht hatten, trotzdem abgestraft mit minus teilweise sogar 16%. Also hier ging es dann deutlich runter, auch dem Folgetage noch. Und gibt natürlich auch noch weitere, die enttäuscht haben, wie zum Beispiel Netflix. Auch hier nur 2,2 Millionen neue Nutzer. Das ist natürlich relativ wenig, aber man muss auch sagen, vor einem halben Jahr, noch während Corona aktuell, also zumindest der Shutdown aktuell war, da hat man auch gesagt, und das hat auch der CEO von Netflix gesagt, dass sie erwarten im zweiten Halbjahr, dass natürlich weniger Nutzerzuwachs ist, weil ja schon viele da waren oder schon in der Zeit sehr hohes Wachstum stattgefunden hat. Deswegen wundert es mich eigentlich gar nicht so sehr. Natürlich hat man mehr erwartet und der Vergleich zu letztes Jahr ist natürlich auch enorm unterschiedlich. Also hier ist deutlich weniger. Ich glaube aber nicht, dass daran liegt, dass man zu viele Konkurrenzangebote hat. Das glaube ich irgendwie nicht. Aber gut, das muss jeder so ein bisschen für sich einschätzen. Ich würde mein Netflix-Abo niemals kündigen in dem Moment.
Nee, ich auch nicht.
Also da bin ich mir nicht ganz im Klaren, warum. Align Technologies, du kennst es aus deiner Branche.
Ja, das stimmt.
Was machen die kurz? Kannst du es kurz erklären?
Ja, sie machen, salopp gesagt, umgedrehte Zahnspangen. Also man trägt die nicht vorne, sondern hinten. Sieht natürlich deutlich ästhetischer aus.
Ja, kostet bestimmt auch ein bisschen mehr. Und hier hat Align Technologies wahnsinnig starke Zahlen.
Sie verkaufen ja auch direkt. Also unsere Branche ist sehr, sehr viel über den Fachhandel. Und das umgehen sie einfach direkt. Wer sich für Dental interessiert, dem möchte ich gerne auch mal Straumann mit ans Herz legen. Schweizer Implantathersteller.
Ja.
Doch ziemlich spannend.
Auch das wahnsinnige Rallye hinter sich. Ne? Ja. Und Align Technology plus 33%. An einem Tag nach den Quartalszahlen. Ein wirklich wahnsinniger Anstieg und auch hier, also die Zahlen pulverisiert. Tesla, super, das fünfte Quartal in Folge mit Gewinn plus 131%, also der Gewinn, das ist schon sehr, sehr stark.
Dann dürfte es ja aber auch bald in den S&P 500 gehen.
Kann
für
passieren.
Für Tesla, nach 4 Quartalen mit Gewinn. Ja. Nach 5 ist es doch dann eigentlich spätestens zu
weit. Mal schauen, ob sie es so halten können. Ich gehe stark davon aus, das Jahresziel von 500.000 Autos soll weiter bestehen und erreicht werden. Also Elon Musk hat da starke, starke Vision weiterhin. Und das finde ich sehr sportlich, auch als Profiteur der Corona-Krise und des Green Deals.
Ja.
Und Snap darf auch nicht fehlen. Auch hier ging es deutlich hoch, fast 20% nach einem wirklich starken Umsatzschub. Und auch, ich glaube, auch Gewinn war sogar dabei, ne? Oder? Ich habe es gar nicht ganz im Kopf. Aber das war auf jeden Fall sehr, sehr gute Zahlen. Hier ging es auch rasant nach oben.
Mehr so, oder? So von Snapchat. Das
ist halt uns vorbeigegangen. Wir sind, glaube ich, zu alt für Snapchat. Aber so die Millennials, die
nutzen. Ich glaube, das ist doch nur ein kurzer Hype gewesen, oder?
Ja, ich glaube, dass die wachsen noch nachhaltig. Also nach wie vor. Aber gut, vielleicht kann uns da einer in unserer Community vielleicht auch aufklären.
Ja, das wäre super. Schreibt uns das gerne in die Kommentare.
Bleibt spannend. Und ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen weitergehen mit den Quartalszahlen.
Ja, was auch eine ziemlich spannende Geschichte ist, vom iPhone zu Airbnb, Johnny Ive, der langjährige Apple-Chefdesigner, konnte Airbnb für seine Firma gewinnen. Er hat sich halt selbstständig gemacht, er war von Ende der 90er bis 2019 der Designchef und designte das MacBook, den iPod, dann natürlich das iPhone und auch die Apple Watch. Auch da war er für verantwortlich. Und man werde zusammen neue Projekte und Dienste entwickeln, hat man bekannt gegeben, was man machen könnte. Es gibt bei Airbnb ein Projekt, das heißt Backyard. Und dies soll ein Projekt sein, bei dem Airbnb eigene Häuser baut, um diese dann zu vermieten. Und diese sollen dann wahrscheinlich extravagant designt werden und vom Interieur her sehr hochwertig. Spannendes Ding. Vielleicht wird Airbnb jetzt vom Dienstleister sogar noch zum Immobilienunternehmen. Kommt ja auch bald in die Börse und du hast ja gesagt, du willst ja auch bald investieren, oder?
Ja, genau. Wir warten ja alle drauf und ich glaube, Corona hat ja hier einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Das IPO ist ja insofern, noch nicht wirklich greifbar.
Ja.
Und insofern müssen wir halt schauen, ob und wann das dann soweit ist. Ich bin total überzeugt und werde auch, das Thema Backyard finde ich auch super spannend, weil man hier einfach auch wirklich ich sag mal, eine knappe Nachfrage bedienen kann. Ne? Also man hat dann wirklich einen Themenraum oder ein Themenhaus, Hotel, wie auch immer. Und das wird, denke ich, spannend,
Das auf jeden Fall.
Facebook führt eine Dating-App ein.
Love is in the air.
Genau, wurde lange angekündigt.
Everywhere I look around.
Und ist jetzt dann doch an den Markt gekommen. Und das hat lange gedauert, wurde auch verschoben.
Ja.
Und es hat ein paar gute Gründe, denn sie wollten es, wenn sie es machen, richtig machen. Und das finde ich gut. Nicht einfach so einfach mal so losbrechen, ja, so völlig haltlos und kopflos, sondern hier wirklich lange drüber nachzudenken, was Sinn macht. Und ich finde es ganz spannend, dass Nutzer ab 18 Jahre hier ein eigenes, also ein weiteres Profil erstellen können. Und das Schöne daran ist, dass Facebook dann quasi potenzielle Partner vorschlägt. Also Philipp, ich würde dich nicht sehen, einfach deswegen, weil wir schon befreundet sind. Denn das ist eben der Clou dahinter, dass die Freundesliste davon nichts mitbekommt.
Aber vielleicht steckt die Liebe deines Lebens in deinem Freundeskreis.
Und dafür hat Facebook auch gesorgt, denn du kannst bis zu 9 heimliche Schwarmpersonen festlegen. Die du dann quasi einfach mit in deinem Horizont hast, und sollte diese Person dich ebenfalls als Schwarm mit hinzufügen,
wirst du automatisch gematcht.
Dann wirst du damit zumindest aufmerksam gemacht, dann bekommst du dich mit angezeigt bei den Vorschlägen. Das finde ich ziemlich spannend, weil man eben, ja, ich finde, es wäre mir jetzt, wenn ich jetzt Single wäre, wäre es mir unangenehm, auf Facebook, dass meine Freundesliste sieht, dass ich jetzt auf
Paarsuche bin. Das verstehe ich, okay, aber glaubst du denn nicht, wenn du so einen heimlichen Schwarm hast in deinem Freundeskreis, dass man dann eher mal da in die Offensive geht?
Ja, die Frage ist natürlich, im Freundeskreis ist ja bei Facebook ein recht großer Begriff. Ja, also wie viel Prozent meines Freundeskreises im Facebook?
Bei mir sind es 100.
Ja, ich habe deutlich mehr, aber das sind ja auch viele Bekanntschaften, die man irgendwo mal gesehen hat. Und trotzdem
schreiben immer mal Männer an. Die wollen immer, dass ich mich beruflich verändere und irgendwelche Webinare, Seminare.
MLM-Leute meinst du?
Ja, Coachings, mein Gott, alles
geht
für meinen Geldbeutel.
Ja, aber das finde ich ziemlich gut, dass Facebook da jetzt, ich sag mal, wirklich weit gedacht hat. Und man kann auch direkt über den Messenger dann kontaktieren und schreiben. Schön auch, dass hier keine Fotos und keine Videos möglich sind. Denn Frauen hätten jetzt schon wieder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Schon wieder unsinnige Bilder, die da kommen, wie man es ja von manch anderen Profilen auch kennt. Soll eben nicht stattfinden.
Was meinst du?
Ja, kann sich wahrscheinlich jeder denken.
Ja.
Und das Instagram-Profil kann natürlich auch eingebunden werden.
Oh, toll, dann hast du
dein
Lieblingsessen.
Naja, weil du auch die Bilder sofort da hast.
Urlaubsbilder.
Weil Facebook postet ja keiner mehr großartig die Bilder.
Ja.
Das ist ja wirklich so. Früher hatte ich noch am Anfang viele Bilder hochgeladen. Ja, man hat wirklich allen teilhaben lassen. Jetzt ist es mehr so die Nachrichtenseite. Und wirklich zu deinem Facebook gemacht hast, dann hast du jetzt deine Bubble, die du dir selbst kreiert hast. Und deswegen, Instagram-Fotos machen auch Sinn. Kann man freiwillig mit einbinden. Und man kann, und jetzt ist Corona-freundlich, man will ja hier nicht weiter spreaden, sondern tatsächlich ein Videochat. Mhm. Ja, ein Videochat als Dating-Profil, das ist ja dann auch ganz interessant, so hey, sag mal, wer bist denn du so? Ja, also schon okay, kann man durchaus machen als Dinge. Und ich glaube auch, dass dieser Dienst, wenn er sich rumspricht und sich etabliert, kann der durchaus weitere Nutzer auf Facebook bringen. Denn alle, die, ich sag mal, Tinder nutzen, aber Facebook nicht, und dann immer mehr hören, dass immer mehr auf Facebook unterwegs sind und dann auch ein bisschen die Neugier, den die Altjünger hast.
Ja. Der Markt
kommt
ist
zurück.
Ja viel größer. Also,
und das sind ja schon wahnsinnig viele Nutzer bei Facebook. Ja. Ja, man hat ja schon einen Pool von vielen, vielen Nutzern. Und insofern denke ich, ist das durchaus nützlich für Facebook.
Wird das komplett kostenlos?
Ja.
Ehrlich?
Bis jetzt ist das kostenlos. Ich habe nichts gelesen davon, dass es irgendwas kosten wird.
Mein Gott. Also das ist ja schon ziemlich cool.
Passt aber auch ins Bild von Facebook. Ja.
Ich möchte jetzt weggehen von Dating in Corona-Zeiten zu Spionage in Corona-Zeiten. Weißt du, was nämlich immer mehr ein Trend wird? Dass Unternehmen anfangen, Ermittler auf ihre Angestellten im Homeoffice anzusetzen.
Ach so, ich habe mich schon gewundert, was der Typ hinter uns macht.
Ja. Und ein Detektiv, Norbert Idel, hat erzählt, er klingelt bei einer Nachbarin des Angestellten, den er observieren soll, um sich zu erkundigen, wo dieser ist. Weil er doch sein Auto kaufen möchte, weil dieser das inseriert hat, in Anführungsstrichen. Und die Nachbarin sagt, ja, das ist ja kein Wunder, der Mann, der ist in Holland im Urlaub. Ah. Und dann fährt der Herr Idel über die Grenze und macht Bilder von dem Mann im Urlaub, spielt die dann dem Unternehmen zu. 50% aller Unternehmen glauben, also sind skeptisch, ob ihre Mitarbeiter im Homeoffice gleich oder produktiver sind. Und sie glauben eher nicht, dass sie gleich oder produktiver sind als im Büro. Und jetzt ist natürlich die Frage, kommt jetzt die Zeit von Palantir?
Ja,
dass
stimmt.
du den Arbeitszeitnachweis hast, weil die Observierung läuft dann vielleicht auch online und du siehst Unregelmäßigkeiten, wann war jemand eingeloggt. Und das könnte natürlich auch einen Hinweis darauf geben, wie produktiv oder unproduktiv deine Mitarbeiter sind. Das, ja, nur so vielleicht als kleine Idee mit am Rande, vielleicht könnte man hier spekulativ, wenn man daran glaubt, dass die Menschheit unproduktiver im Homeoffice ist, es gibt ja jetzt auch ein, wie heißt das Gesetz, gute Homeoffice-Gesetz von der SPD oder besser im Homeoffice-Gesetz, da soll es ja 28 Tage fix geben, was ich mich auch wieder frage, weil Unternehmen, die sich's leisten können, machen gerne Homeoffice, weil sie natürlich enorme Kosten einfach sparen, weil sie weniger Bürofläche brauchen für ihre Mitarbeiter. Aber könnte das vielleicht doch ein Geschäftsmodell sein, in das man dann investieren könnte?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Aber ja. Palantir ist ja sowieso ein bisschen umstritten. Und ja, Homeoffice, ich dachte eigentlich, dass es sogar die Produktivität angehoben hatte. Dachte ich, da gab es Ergebnisse, aber gut, die Skepsis ist ja bloß gefragt bei den 50%, die ist natürlich da, ist natürlich, Vertrauen ist halt immer gut, aber Kontrolle ist halt besser, so nach dem Motto, ist natürlich trotzdem moralisch sehr zweifelhaft.
Also ich glaube, dass man sehr eher im direkten Kontakt mit Menschen doch produktiver ist als im Homeoffice.
Ja, würde ich gar nicht sagen.
Wenn unbedingt. Du so im Büro sitzt, du hast nochmal eine Idee, fragst nochmal rum und Das
kommt aufs Geschäftsmodell an. Ja. Ich glaube, es gibt viele Geschäftsmodelle, wo du sagst, okay, du kannst auch zu Hause, ob du jetzt in deinem einsamen Büro sitzt irgendwo oder ob du zu Hause deine Arbeit machst. Ich glaube, das kommt und steht und fällt tatsächlich mit dem Geschäftsmodell.
Das stimmt.
PayPal integriert Kryptowährungen. Philipp, hast du das gelesen?
Ja, habe ich.
Das finde ich super spannend, oder? Was sagst du dazu?
Ja, ich bin immer noch skeptisch Kryptowährungen gegenüber. Ich glaube einfach irgendwie so an unser Finanzsystem und kann mir nicht vorstellen, dass das auf einmal alles krachen geht und dass es eine unregulierte Kryptowährung geben wird.
Okay, also spannend, aber ich finde es gut, weil nämlich PayPal ganz, also wirklich nicht selber irgendwelche Schürfs oder irgendwelche Sachen anbietet, sondern einfach die Möglichkeit gibt, seinen Kunden Cyberdevisen zu kaufen, zu verkaufen und aufbewahren. Also eine Art Depot.
Ach so, also du kriegst schon so eine eigene Wallet.
Das ist wie so eine Wallet, genau. Und du kannst sagen, ich kaufe jetzt für mein Geld, was ich jetzt bei PayPal hochgeladen habe, zum Beispiel kaufe ich mir jetzt einen Bitcoin, weil ich eben jetzt ein Bitcoin glaube oder was auch immer. Und dann ist das so eine Art Depot. Das heißt, ich kann damit kaufen, kann die kaufen, verkaufen, aufbewahren. Und ab 2021 soll man dann auch mit euren Händlern bezahlen. Es gibt ja schon einige Händler, auch online, vor allen Dingen online.
Ja,
klar, online muss ja online sein, die ja zum Beispiel Bitcoin akzeptieren. Ja. Das heißt, du könntest dir eben dann auch mit Bitcoin bezahlen.
Das ist natürlich
cool.
Das
ist super, ne? Weil PayPal einfach nur als Vermittler, als Börse, also als reiner Dienst da wieder auftritt. Das machen auch schon Square und Robinhood Markets. Aber PayPal, klar, hat einen riesengroßen Kundenstamm, ist natürlich da schon deutlich, deutlich weiter und kann da
klar,
natürlich
kannst
viel
kannst du
dir
dann auch von
arbeiten.
Kunde zu Kunde Kryptowährung schicken?
Sicherheit, ja, oder? Klar. Ja, also Freundschafts- wie ich jetzt, wenn ich hier Geld sende, weil wir gerade wieder bei Domino's bestellt haben. Keine Werbung.
Heute nicht.
Heute war mal was anderes. Es ist richtig, mal Abwechslung tut gut.
Ja.
Und so denke ich, dass PayPal da wirklich das Richtige macht, den richtigen Schritt geht. Ich bin leider nicht mehr investiert. PayPal sagt auch, dass sie mit den Zentralbanken zusammenarbeiten. Das heißt, sie wollen ja auch keinen unregulierten Markt. Die wollen ja schon aufpassen, dass sie ganz nah an den Behörden dran sind, dass es eben nicht ausufert. Und finde ich gut, da auch die Unternehmen natürlich zunehmend auch Kryptowährungen akzeptieren,
klar,
gerade im Online-Bereich. Und
vielleicht auch regulierte Kryptowährungen.
Gut. Also ja, insofern ist es durchaus denkbar, dass PayPal hier weiter davon profitieren wird, vor allem, weil sie jetzt einen neuen Kundenkreis erschließen damit.
Ja, ziemlich cool.
Alle, die Kryptowährungen gut finden, damit handeln wollen, werden PayPal jetzt wahrscheinlich spätestens jetzt installieren, wenn
das
sie davon erfahren.
Einen neuen Kundenkreis erschlossen hat sich diese Woche auch Gilead. Sie haben eine FDA-Zulassung für ihr Mittel Remdesivir erhalten gegen Covid-19. Die Genesungsphase von betroffenen Menschen, die Remdesivir nutzen, sinkt von 15 auf 10 Tage. Personen müssen mindestens 12 Jahre alt sein und ein Gewicht von 40 Kilogramm haben. Ein prominentes Beispiel, wer dieses Medikament genommen hat, ist ja Donald Trump.
Hat er Remdesivir genommen? Ja, ich dachte, der hat von Richard.
Er hat das gesagt in seinem TV-Duell mit, glaube ich, meine ich, gehört zu haben heute Nacht. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Und natürlich auch hat er ja auch von Vertex,
Regeneron.
Von Regeneron das auch genommen. Und er hat aber, glaube ich, auch gesagt, dass Johnson & Johnson relativ nah sogar schon an einem Impfstoff ist.
Hat also einen Mix genommen.
Ja,
ein Cocktail.
Einfach alles. Und dann hat er nochmal bei BioNTech angerufen und hat gesagt, ey, ihr seid ja kurz vor der Zulassung. Also, es bleibt spannend.
Ja, aber cool für Gilead.
Aber sie kommen auch nicht wirklich so vom Fleck.
Also charttechnisch null, ne? Also man hatte kurzzeitig natürlich den Hype kurz, weil man dachte, okay, hier hat man mit Remdesivir einen echten Kandidaten. Und das hat man ja auch zumindest zur Bekämpfung, nicht zur Impfung. Das darf man nicht verwechseln. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das heißt, bist du erkrankt und hast einen recht unangenehmen Verlauf, dann ist Remdesivir vielleicht sogar möglicherweise dein Lebensretter.
Ja.
Das ist natürlich super, sollte deutlich umsatzsteigernd wirken für Gilead. Aber ja, der Chart sagt nein.
Ja, genauso wie bei meiner Bristol Myers.
Ja, warum auch immer. Sagt der Chart nein.
Ja, Umsatz steigern ist natürlich auch unsere Facebook-Gruppe, unser Instagram-Account und natürlich auch ein Abo bei uns bei YouTube. Da könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne folgen, weil wir wollen dich mit Investment-Ideen natürlich auch dabei unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn du uns unterstützen möchtest, würden wir uns natürlich auch über eine positive Podcast-Bewertung freuen und wenn du deinen Freunden, Bekannten und der Familie davon erzählst.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist Reed Hastings. Weißt du, wer das ist?
Ja, klar.
Wer denn?
Das ist der CEO von Netflix.
Und das wusstest du jetzt, bevor du auf mein Zettel geguckt hast?
Natürlich.
Okay. Ja, er ist mein Top der Woche, weil er hat eine ganz klare Vorstellung von seinem Job, die ich so noch nie gehört habe. Er will keine Entscheidungen treffen. Und das sollen nämlich seine Führungskräfte machen. Führen durch Kontext nennt man diesen Führungsstil, habe ich noch nie gehört. Und er unterhält sich jedes Jahr mit 500 Direktoren, also die sind direkt unter ihm, für 30 Minuten über sein Unternehmen. Es geht einfach nur darum, dass man sich austauscht, dass man sich weitergibt und auch weiterbildet. Und das finde ich enorm. Das ist also wirklich 500 Personen, 30 Minuten, das sind ja 250 Stunden im Jahr. Das ist ja mehr als 10 Tage, die sich dieser Mann nur mit seinem Personal unterhält. Finde ich super. Und das Ziel soll wirklich sein, Mitarbeiter in ihrer selbstständigen Entscheidung sie zu bestärken, dass sie wirklich Entscheidungen ohne Kontrolle treffen. Und seine Botschaft ist große Offenheit und großes Vertrauen, was er seinen Mitarbeitern gegenüber, also entgegenbringen möchte. Er diskutiert intern sogar Unternehmenszahlen. Also die Belegschaft kann wirklich auf Internas zugreifen, darf sich das anschauen, dass sie immer ganz genau wissen, wo steht mein Unternehmen, was muss ich tun, was kann ich tun, wie bewirkt meine Arbeitseinstellung meine Moral. Und ich glaube, diesen Führungsstil brauchen wir viel mehr in unserer Gesellschaft heutzutage. Dieses, ja, es gibt so viele Menschen, die so viele Ideen haben in Firmen, die einen das auch weiterbringen können. Und wenn du dann kurze Entscheidungswege hast, wie man hier anscheinend bei Netflix hast, ich war ziemlich überrascht, weil für ein amerikanisches Aktienunternehmen ist es natürlich auch immer selten, so einen Führungsstil auch zu finden. Und ich kann nur sagen, Chapeau Reed Hastings, machen Sie bitte weiter so. Ich finde das klasse. Was hältst du denn davon?
Absolut cool und vorbildlich. Total cool, weil man natürlich dann wieder auf die Freiheit setzt. Ne? Wenn du dann,
richtig.
Was ist denn motivierender, als wenn du deinem Mitarbeiter das Gefühl gibst, dass er alles wirklich selber in der Hand hat?
Und dass er was bewegen kann.
Genau, dass er was bewegen kann, dass er was erreichen kann, dass er seine Ideen umsetzen kann.
Richtig.
Finde ich super motivierend. Und am Ende ist es ja auch mehr sein Job, das Ganze zu, also wirklich dann auch zu kommunizieren und einfach, ich sag mal, das ganze Unternehmen zu leiten, ohne wirklich aktiv jetzt die Fäden zu spinnen oder man kann sich auch nicht um alles kümmern. Ja, das ist ja im Prinzip
ja,
so der
Punkt. Ja, dafür hast du ja auch deinen CTO, COO,
dafür
CMO.
Hat man sie. Genau, dafür hat man seine Mitarbeiter. Ja. Finde ich super,
cool.
Wünsche ich mir für viele, viele Unternehmen. Und gerade auch im Silicon Valley hat man da, denke ich, öfter mal so einen Stil eher mal noch drin, als das jetzt, ich sag mal, den, ja, wer kennt das nicht, so ein choleriger Chef, ne, der ausrastet bei jedem Scheiß.
Ich kenne einen,
ich auch.
Meine Story.
Ich kenne auch verschiedene. Ja, bitte, wir wollen
der
alle
hat eine Story hören. In seinem Büro den Wassertank von der Mitarbeiter-Kaffeemaschine gehabt. Und dann mussten immer die Mitarbeiter zum Chef, zum Geschäftsführer ins Büro, wenn sie einen Kaffee trinken wollten. Und so hat er natürlich ganz genau immer gesehen, wer trinkt jetzt Kaffee, wie viel. Ist das nicht arm?
Da wäre ich nach einer Woche rausgeflogen.
Oder? Also ein armes Würstchen.
Ja, absolut.
Ein armes Würstchen.
Ja, das ist traurig, ja. Also das sind so Sachen, da verstehe ich halt nicht. Wenn du deine Mitarbeiter so unterbutterst, wie können sie sich dann beruflich entfalten, was ja dann wiederum für das Unternehmen gut wäre?
Also.
Ist mir ein Rätsel. Und da kommen wir auch schon zu meinem Top der Woche, denn das passt super zusammen. Hatten wir auch vorhin schon mal kurz als Thema Dropbox. Und hier hat man nämlich angekündigt, auch nach Corona einfach weiter im Homeoffice zu bleiben. Dass man einfach sagt, Leute, arbeitet von zu Hause aus, wenn ihr das möchtet.
Ja.
Denn es geht. Technisch ist das möglich. Wir haben keinen Nachteil davon. Die Produktivität scheint ja weiterhin zu passen. Das Unternehmen ist stark. Dropbox liefert nach wie vor gute Zahlen.
Ja.
Und finde ich super sehr gut. Vor allem, weil man sich auch die Kosten für Büros zumindest sparen könnte. Beziehungsweise möchten sie es erstmal als Coworking Space anbieten für die Mitarbeiter, um sich natürlich auszutauschen. Und das ist auch die Brücke, die ich schlagen möchte. Denn jeder, der auf REITs setzt in seinem Depot, sollte mal schauen, ob er vielleicht Gewerbeimmobilien REITs dabei hat.
Hm.
Denn die würde ich nach und nach so langsam aus dem Depot schmeißen und dann wahrscheinlich REITs nehmen, die, ich sag mal, nicht in diesem typischen Büro-Office-Komplex investiert sind oder auch diese halten.
Ja, es gibt
weil
ja so
ich
viele.
Glaube ganz stark, dass diese ganzen Büros Zeit für Zeit oder nach und nach nicht mehr in der Menge nachgefragt werden und hier viele Leerstand oder sehr viel Leerstand sein wird. Und das ist dann im Prinzip das Nächste, was in den Städten quasi ausstirbt nach dem stationären Handel, zumindest nach dem ja eher nicht gut aufgestellten stationären Handel, werden dann auch noch die Büros leer werden, wenn der Home oder wenn das Homeoffice sich nach und nach durchsetzt.
Ach, da kannst du, da, es gibt so viele coole Reads, zum Beispiel Prologis. Sie setzen ja auf Logistikimmobilien für zum Beispiel Amazon, Walmart, IKEA und so weiter und so
Equinix,
fort.
Equinix, ja.
Equinix, Rechenzentren, also.
Es gibt super viele Reads, deswegen
aufpassen. American Tower,
genau.
Sind wir auch investiert.
Stimmt. Richtig, genau. Ja. Also einfach mal reinschauen. Was ist in dem Portfolio mit drin?
Ja.
Es ist ja ein Riesenanteil an Gewerbeimmobilien, die vor allen Dingen Bürokomplexe darstellen.
Richtig.
Dann würde ich mir diese Position definitiv überlegen. Einfach, ja, weil ich hier ja eher einen Untergang sehe, als dass es gut läuft.
Den Untergang, lieber Marcel, sehe ich seit dieser Woche auch für den Green Deal von Europa.
Und warum?
Weißt du warum? Wegen der neuen EU-Agrarreform. Die EU will die Welt verändern und Europa klimaneutral machen und somit mit gutem Beispiel vorangehen. Die Landwirtschaft ist der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen in der EU. Die Energiebranche und die Industrie wandeln sich. Und das ist ja wirklich so. Also selbst Salzgitter produziert er schon mit Wasserstoff Stahl. Aber die Landwirtschaft wird nicht ermuntert, effizienter zu werden. Der Agrarsektor hat eine hohe klimapolitische Bedeutung, denn der Agrarsektor stößt Lachgas und Methan aus. Wusstest du, dass Lachgas 300 Mal klimaschädlicher ist als CO2?
Nein.
Und Methan 25 Mal schädlicher. Und dann habe ich mir mal angeschaut, wie war denn der Rückgang der Emissionen der EU nach Sektoren. Zwischen 2010 und 2018 Energie minus 14%, da war ich doch schon überrascht. Industrie auch minus 5,5, auch in Ordnung, selbst vor dem Green Deal. Aber die Landwirtschaft plus 2,1. Jetzt haben wir die Woche ja auch wieder das Verbot von Glyphosat gehabt in Frankreich. Und das wird spannend, weil je weniger Pflanzenschutzmittel und
Losser, oder?
War doch genau, Losser? Genau, also je weniger man einsetzen darf auch, desto mehr musst du konventionell wieder den Acker beackern und da musst du auch wieder umflügen, das setzt natürlich auch wieder Gase frei und das finde ich schon harsch und man hat so ein bisschen Ursula von der Leyen, als sie ihren Green Deal angekündigt hatte, wollte sie die Grünen mit ins Boot holen, um da auch die Stimmen zu bekommen, hat aber auch den Konservativen versprochen, die Agrarlobby außen vor zu lassen und ich denke, man muss da ran und ich würde es persönlich begrüßen, wenn man sich deutlich mehr an einen offenen, liberalen CO2-Zertifikatehandel mit einer offenen Preisbildung einfach ranwagen würde, weil so können wir auch was erreichen. Ich glaube, es gibt hochspannende Mittel, hochspannende Innovationen, nicht nur von Bayer, auch von, John Deere und wie sie alle heißen. Also die Traktorenhersteller werden auch schon innovativer.
Autonome Traktoren.
Richtig.
Da wirklich auch elektrisch fahren. Also da gibt es ja oder Wasserstoff.
Aber wenn du
dann
nicht
auch
musst, weil du eh subventioniert wirst bis zum Umfallen von der EU und das werden ja auch unsere Bauern und das ist ja auch gut so. Wir wollen ja auch regionale Produkte haben. Aber ich finde, ja, wir müssen hier wirklich aufpassen, dass wir hier nicht wieder am Ende vorbeischrappen, weil wir halt auch Lachgas und Methan produzieren. Und ich finde, man muss ja nicht was verbieten. Man kann ja auch einfach Anreize schaffen, einfach grüner zu werden, oder? Also ich finde zum Beispiel bei Dienstwagen, da hast du du nimmst einen Verbrenner, konventionell hast du 1% Versteuerung, wenn du privat nutzen willst. Ein Hybrid 0,5 und ein Elektroauto rein Elektro 0,25. Ist doch ein super Anreiz zu sagen für jemanden, hey, pass mal auf, ich nehme jetzt mal einen Hybrid oder einen rein elektrischen Dienstwagen, oder?
Ja, das ist ein Anreiz, der mit dem Markt geht.
Richtig.
Also das ist keine direkte Subvention, ja, sondern eher so eine Art Lenkung.
Und derjenige, der den Verbrenner fahren will, der verliert ja gar nichts.
Nö, genau. Ich drücke an einer Stelle und vielleicht ändert sich an einer anderen was, aber es ist eben nicht so, dass man direkt eingreift. Das finde ich schon, ist halt die dezente Variante, die auch trotzdem was bringt. Deswegen ist ja so ein Zertifikatehandel mit CO2 auch sehr, sehr sinnvoll, weil klar, wenn der CO2-Preis durch den Zertifikatehandel steigt, wird es unattraktiver für viele Unternehmen, die eben CO2-lastig sind, weil die Preise und die Kosten steigen. Das will man verhindern, weil man natürlich effektiv arbeiten möchte, effizient arbeiten möchte.
Richtig.
Und dann wird man schon umrüsten, wenn man das eben dann auch notwendig hat.
Kleiner Sidekick, Tesla war die letzten 4 Quartale auch sehr profitabel, weil sie ihre Emissionsrechte einfach verkauft haben.
Ja, genau, zum Teil schon. Also größtenteils sind das ja eigentlich auch die Gewinne. Ja. Aber warum nicht? Gehört zum Geschäftsmodell.
Klar.
Es muss auch nicht nur an den Autos sein. Und ich finde es auch kein Vorwurf, zu sagen,
das war jetzt auch gar nicht so
gemeint. Aber man liest immer mal, dass das eben als Vorwurf kommt. Aber ich finde es überhaupt nicht weiter
schlimm. Aber ich finde es schade, dass die EU sich da nicht rantraut. Ich denke, wir könnten mit so einem Green Deal, den wir haben in Europa, auch jetzt wirklich mal vorantreten, um auch einfach mal was zu bewirken. Und warum? Du musst keinen benachteiligen. Aber du musst für die, die wollen, musst du es attraktiver machen, oder wie siehst du das?
Ja, auch der Fortschritt ist ja hier wieder ein Punkt, gerade weil du die ganzen Methan und so ansprichst.
Ja.
denn hier geht es auch viel um Fleisch, ja, genau. Ganz klar, also auch jeweils die Viehzucht, die ja recht viel klimaschädliches Gas erzeugt. Und hier hat man natürlich sowas wie Beyond Meat wieder im Spiel, die natürlich nach und nach umschichten, dass man eben doch Alternativen hat, wo man vielleicht wirklich weniger Fleisch benötigt und dahingehend auch Alternativen findet, die wirklich gut sind, die ersetzen und damit auch klimafreundlich sind. Ja, du weißt noch, vor ein paar Wochen hat Nvidia angekündigt, ARM zu übernehmen für 40 Milliarden Dollar. ARM oder ARM ist ein Chip-Designer, die fast in jedem Handy zu finden sind. Also sind die Chips, die sie designen und eben mit entwickeln. Und jetzt gab es ein Veto für diese Übernahme. Das war ja das, was befürchtet wurde. Das natürlich, weil Nvidia und ARM auf der ganzen Welt tätig sind, müssen sie natürlich auch verschiedene Wettbewerbshüter, also nicht nur in den USA und Europa, sondern auch in China überzeugen. Und nun gab es ein Veto von Huawei und einigen anderen China-Techies, die hier sagen, Mensch, die Abhängigkeit ist dann sehr, sehr hoch. Hier sollte man entweder den Deal gar nicht erst zulassen, beziehungsweise so einschränken, dass es nicht passieren könnte, dass, wenn ARM dann von den US-Amerikanern geführt und gelenkt wird, dass man hier plötzlich die chinesischen Kunden nicht mehr liefert oder beliefert. Also darunter fallen dann Oppo, Xiaomi, natürlich auch Huawei. Oh, da ist ja eh schon das Problem aktuell mit den anderen Zulieferern.
Ja.
Und jetzt möchte man das eben verhindern oder zumindest auch unter strenge Auflagen setzen und ganz weit hergeholt ist es zwar nicht. Ja, man muss natürlich sagen,
ich find's nachvollziehbar.
Also gerade in Sachen des Handelsstreites kann natürlich Trump sagen, hier Nvidia, ihr habt jetzt gerade die Zügel und ciao für die chinesischen Firmen. Wäre ärgerlich für die chinesischen Firmen, keine Frage. Natürlich auch für Nvidia, denn ich glaube nicht, dass Nvidia das vorhaben würde. Also wenn es danach geht, es nicht zu müssen, dann glaube ich, wäre das total Blödsinn. Warum sollte man seinen Kunden, die wirklich ein riesen Einkaufssektor sind letzten Endes, dann muss man bedenken, dass...
Ich glaube, es geht hier mehr um die Preissetzungsmacht.
Es geht schon darum, um zu boykottieren. Das ist ja das, was Huawei hier und die anderen Techies da mit hervorheben, dass sie eben wirklich Angst davor haben, zu sagen, dass ARM nicht mehr liefert. Das, was sie eben selber in ihrem Heimatmarkt eben nicht machen, deswegen sind sie auch mein Flop, denn sie lassen es nicht zu, auf dem Heimatmarkt einen freien Handel zu erlösen, aber fordern es von den anderen, dass man es weiterhin sollte.
Doppelmoral.
Hier finde ich, ist es wirklich sehr, sehr, eigentlich ist das die von Huawei und den anderen Techies, die da eben klagen, eigentlich ist das ein Kritikpunkt für die eigene Regierung, wenn man es mal ganz umdreht, weil klar, ne, sie wollen den freien Handel, sie wissen, dass es gut ist, weil es bisher geholfen hat.
Richtig, ja.
Aber kritisieren jetzt genau diesen Schachzug, der passieren könnte, wenn hier der Herr Trump weiterhin gegen die chinesische Politik eben weiter arbeitet.
Und ob es mit einem Joe Biden einen Handelskonflikt gibt, der sofort beigelegt ist, das ist auch fraglich.
Richtig, also, fraglich, beziehungsweise ob er sich zuspitzt, wird wahrscheinlich nicht passieren, denke ich fast nicht, aber unter Trump würde er sich eher noch zuspitzen, das ist zumindest zuzutrauen, hat man ja auch mitbekommen mit TikTok. Und man muss sich das mal zur Zunge zergehen lassen. China importiert über 300 Milliarden Dollar Chips, also im Volumen von 300 Milliarden Dollar. Das ist so viel Geld. Ich glaube nicht, dass Nvidia mit ARM darauf verzichten würde wollen, wenn sie es nicht müssten.
Nee.
Also hier ist wirklich nur das politische Risiko. Und für alle Nvidia-Aktionäre, die jetzt zittern und sagen, oh nein, nicht, dass es jetzt nicht läuft. Die Aktie hat so gut wie gar nicht reagiert. Denn CEO Huang hat direkt darauf reagiert und hat gesagt, wir müssen sich überhaupt keine Sorgen machen, wir sind da zuversichtlich, wir werden einen Teufel tun, dass wir hier natürlich Kunden verlieren wollen, was ich absolut nachvollziehen kann. Warum sollte man denn große Kunden wie Huawei und Xiaomi plötzlich als Kunden abgeben? Wenn man es nicht muss, ist keine Frage, aber ich glaube, da gibt es Mittel und Wege. Und das passt auch gerade dazu, denn Huawei bringt ja gerade ein neues Handy raus, ich will jetzt keine Werbung machen, aber auch hier sind die Chips von ARM mit dabei. Und das sind ja auch die letzten Handys, die so erstmal gebaut werden können in der Art und Weise, weil natürlich jetzt der ganze Boykott noch einsetzt und die Chips von Taiwan Semiconductor zum Beispiel oder auch von anderen Herstellern nicht mehr geliefert werden und Huawei sich jetzt überlegen muss, welche Chips und welche Bauteile sie jetzt verbauen.
Ein weiterer Chipdesigner aus Europa ist ja auch ASML.
Genau.
Dazu haben wir auch eine super Analyse von Peter bei uns auf dem Kanal. Link dazu gibt es natürlich wie immer in den Shownotes. Spannendes Geschäftsmodell. Natürlich, Nvidia ist ja eine Macht geworden, ne? Von Gaming zu Grafikkarten, zu Chips, jetzt Mellanox-Übernahme, Rechenzentren, jetzt noch vielleicht Chip-Design. Sie sind ja, wenn dann, irgendwann der Chip-Anbieter der Welt. Finde ich auch spannend. Ach, jetzt habe ich vielleicht wieder was ich mir nächste Woche noch ins Depot lege.
Also Nvidia ist für mich absolutes Basisinvestment mittlerweile geworden. Ich würde das jetzt auch maximal
aufstocken. Ist die Aktie schon über 500 Euro?
Ja,
Über 500?
Dollar, 500 Dollar, ja.
Oh Gott.
Also noch nicht Euro, aber 500 Dollar. Konsolidiert auch gerade wirklich sehr stabil aus, ist wirklich jetzt nicht sehr volatil. Oh. Also sieht auch eigentlich so aus, als würde jetzt die nächste Woche wieder sehr grün werden.
Also muss ich schnell rein.
Ja, ich will jetzt keinen Druck verbreiten, aber dennoch, wie gesagt, ich finde es trotzdem noch ein Flop, weil die Chinesen hier mit Doppelmoral agieren und ich bin nach wie vor der Meinung, dass der US-Handelsstreit, so weh er vielleicht an manchen Teilen tut und für manche Unternehmen auch schlecht ist, aber es ist eigentlich der richtige Weg, denn ich finde es nach wie vor nicht nachvollziehbar, dass wir oder die ganze Welt nicht in China investieren und frei arbeiten darf, sondern nur Joint Ventures oder so arbeiten muss und im Zweifel sogar wieder verlassen muss den Markt.
Richtig.
Und andererseits darf China überall investieren. Und hier geht es nicht darum, Zölle zu erhöhen, sondern es geht darum, Zölle am besten niedrig oder vielleicht auch wegzuhalten, wenn es denn möglich ist, einfach um den freien Handel hier zu ermöglichen.
Ja, das stimmt. Bevor es jetzt losgeht mit unserem Thema des Podcasts Zerschlagung der Giganten, ein kurzer Werbespot. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung.
Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist?
Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen.
Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie?
Natürlich Börse und Geld.
Und dein Lieblingstitel?
Die Kunst, über Geld nachzudenken vom legendären André Costolani.
Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen.
Nochmal der Link. Blinkist.de, blinkist.de/mvi.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Kommen wir zum Thema der Woche und das ist natürlich ein großes Thema aktuell in den USA, die Zerschlagung der Giganten und damit sind natürlich die großen Unternehmen gemeint, wie Facebook, Amazon, Alphabet und so weiter und so fort. Und gerade auch im Zuge der Wahlen, US-Wahlen, die jetzt anstehen demnächst, also sprich nächste Woche schon, haben wir natürlich hier populäres Thema, gerade auch bei den Demokraten.
Richtig.
Sollte Trump gewinnen, ist da sicherlich kein großes Problem. Sollte Biden gewinnen, könnte das Ganze schon Auftrieb erhalten.
Genau, es gab ja auch in den letzten Wochen, Monaten viele Befragungen durch den US-Senat bei den einzelnen Unternehmen. Selbst Jeff Bezos war mal wirklich vor Gericht, man sieht ihn nicht wirklich so oft. Und also was heißt vor Gericht? Er war natürlich vor der Befragung der Kammer des Senats. Das bleibt ziemlich spannend und wir gehen heute einfach mal so ein bisschen durch, warum soll es zerschlagen werden, Pro- und Kontra-Argumente, dann natürlich nochmal unsere eigene Meinung, wie wir das sehen bei diesem Unternehmen. Womit starten wir?
Wir starten mit Facebook und haben natürlich uns erstmal gefragt, warum soll denn Facebook jetzt zerschlagen werden? Welchen Grund soll es dafür geben? Und vorgeworfen wird, Philipp, was genau?
Also Facebook hat ein Monopol auf Social Media in der Welt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich doch ein bisschen nachempfinden. Das ist, es gibt nichts anderes. Also bei uns in der westlichen Welt, wo du wirklich so hingehst. Also du kommst an Facebook nicht vorbei. Du kommst vielleicht an Facebook noch vorbei, aber an Instagram und WhatsApp kommt keiner mehr vorbei. Das also stimmt, Instagram vielleicht auch noch, aber WhatsApp ist ja
spätestens da.
WhatsApp hat ja schon so die SMS zerstört, meines Erachtens nach, vernichtet.
Ja, ich dachte zwar ICQ, aber ja, stimmt schon.
Ja, so auf den Handys. Und da, glaube ich, ist es einfach sehr, sehr schwer. Dazu haben sie auch noch ihre Oculus Rift. Das ist vielleicht der ganze Gaming-Bereich. Da haben sie keinen. Aber ich glaube, in dem Bereich WhatsApp, das ist doch hier ein Bereich, wo man eine Art Monopol hat. Klar, es gibt noch andere, Trema, Telegram und wie sie alle heißen. Aber ich glaube, so von der Bekanntheit, von der Popularität ist WhatsApp einfach hier ein eine Art Monopol. Wie siehst du es?
Ja, klar, also man kann dieses Monopol in Social Media sehen.
Ja.
Ich sehe es aber ganz im Gegenteil. Ich finde, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum man jetzt hier zerschlagen sollte. Natürlich ist Facebook aggressiv mit Übernahmen gewesen, Instagram, und wollten ja auch noch andere Plattformen.
Du hast eine Kundenbase, das ist ja auch.
Genau, du hast eine 3 Milliarden Kundenbase, das ist natürlich
jeder
so.
Jeder zweite Mensch.
Und ja, klar, also es ist schon sehr, sehr viel. Man ist außerhalb, mal gesehen von China, ist man da jetzt relativ aktiv, also aktiv auf der ganzen Welt.
Ja.
Und klar, es ist ein großes, es ist eine Art Monopol, wenn man das als Facebook als Mutter sieht,
es mit den ja auch
jeweiligen Töchtern. Und wenn man jetzt mal die Werte durchgeht, Facebook selber wird geschätzt als alleine die Plattform von Facebook für 600 Milliarden Dollar.
Das ist die Werbeplattform mit Instagram, ja.
Nee, das ist jetzt nur Facebook.
Ach so.
600 Milliarden, okay. Also nur die Facebook-Plattform, wo du eben auf Facebook gehst, hast die Werbeanzeigen, deine Nachrichtendienste.
Ja.
Das ist im Prinzip 600 Milliarden Dollar wert, laut Analysten. Instagram, 260 Milliarden Dollar. Ich glaube, hier könnte man sogar noch auf höher gehen, denn Instagram wächst nach wie vor sehr, sehr stark.
Ja.
Und deswegen wird auch hier noch mehr monetarisiert werden. Und jetzt halte ich fest, WhatsApp alleine 144 Milliarden.
Glaube ich, voll und ganz.
Absolut. Also
das ist, glaube ich, die App, die wir am meisten am Tag nutzen.
Das stimmt. Aber was ich jetzt hier bei der Bewertung völlig verrückt finde, 144 Milliarden für WhatsApp, wenn man überlegt, dass sie noch keinen Umsatz damit machen.
Das stimmt.
Das ist gar kein Umsatz. Also nicht mal, also es gibt ja keinen, also es ist monetarisiert.
Hat man hat mal einen Euro bezahlt,
symbolischen Euro, aber den nimmt man ja auch nicht mehr. Es ist kostenfrei. Und ich bin gespannt, was passiert, wenn Facebook es gelingt, WhatsApp zu monetarisieren. Wenn man dann eben
Daten
jetzt
dahinter.
Angekündigt hat man natürlich jetzt, dass man auch Handel direkt kaufen kann über WhatsApp. Das finde ich sehr gut, weil da geht es dann los, Geld zu verdienen.
Ja.
Und Oculus gut fällt hinten runter, sage ich mal, weil es ist ein anderer, ist ein anderer Bereich, es ist geschäftsfern. Das Cash ist nun mal da aufgrund der Werbeeinnahmen. Was ist ein Pro? Was wäre ein Pro?
Also ja, was wirklich ein Pro wäre, wäre natürlich, die einzelnen Teile sind mehr wert als der Börsenwert von Facebook generell. Aber dennoch, ich gehe da schon ein bisschen auch mit, dass sie ein Monopol haben. Also du musst ja sehen, du hast es gerade gesagt, 3 Milliarden Menschen, dieser Werbemarkt. Du hast 3 Milliarden potenzielle Kunden, das ist hochinteressant, hochspannend. Du kannst ja targeten bis auf die Stadt, in der du lebst, männlich, weiblich, welches Alter, mit Kind, ohne Kind, welche Interessen dürfen sie nicht haben. Und das ist natürlich, das ist, weil du so viel weißt über deine Nutzer, die dir freiwillig ihre Daten geben. Und damit verdienst du natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Das machen sie auch.
Genau, aber warum machen sie es? Weil es Bedürfnisse befriedigt.
Klar,
deswegen,
absolut.
Also ich sehe es deswegen.
Aber sie haben auch eine enorme Preissetzungsmacht.
Ja klar, aber du bezahlst halt nicht mit Geld, sondern mit Daten. Und das ist ja
du
okay.
Nicht, aber die Kunden zahlen. Also die Kunden von Facebook sind ja
ach
nicht
so, die. Achso, du meinst die Händler.
Sind die dann die darauf Händler, werben. Na klar. Sie wollen ja jetzt eine Plattform auch mitbringen. Stell dir mal Teleshopping. Die können das ja dann auch bei YouTube Watch, nicht YouTube, bei Facebook Watch machen. Und da sehe ich das schon, dass sie eine Preissetzungsmacht haben, die den Händler, du hast keine andere Wahl. Wenn du wirklich gut Werbung machen möchtest, dann musst du zu Facebook.
Ja, klar, das stimmt. Aber insgesamt ist es trotzdem noch günstiger als im TV-Markt. Wenn du einen TV-Spot machst, bist du deutlich teurer, hast weniger Reichweite.
Ja.
Und was ist ein Kontra? Natürlich ist es blöd für Facebook, wenn man überlegt, dass die ganzen Synergieeffekte, die man jetzt ja, ich meine, man hat Instagram, WhatsApp, Facebook so zusammengeflechtet, dass es natürlich schwer wird,
hart,
die alle wieder auseinander zu zehren und dementsprechend auch wieder auf eigene Beine zu stellen. Das wird da auch ein großes Manko sein für die Einzelteile selbst.
Was
und der Aufwand ist riesig.
Ja. Was glaubst du, würde Facebook am ehesten verkaufen?
Also wenn sie was verkaufen würden, nee, Oculus nicht, weil das müssten sie auch nicht verkaufen. Also das würde ja
wenn
niemals.
Wenn sie die Wahl hätten.
Die werden nicht die Wahl haben, weil denen geht es ja darum, das Monopol zu zerstören. Und da hat Oculus nichts damit zu tun.
Ich glaube, dann fliegt WhatsApp.
Und das ist eine gute Frage. Ich glaube, WhatsApp würde ich, na gut, da könnte man fast einen defizitären rauslegen.
Glaubst du, sie dürften WhatsApp behalten?
Ich kann mir das einfach beim besten Willen.
Also wenn du jetzt nehmen wir mal an, wir machen dich jetzt zum Richter. Richter Marcel.
Ja, dann würde ich dir freisprechen.
Sie müssen verurteilen.
Okay.
Was würden Sie urteilen?
Ja, ich glaube
47 Milliarden Cash erstmal für Sie persönlich, ist klar?
Das ist ganz klar. Zuckerberg selber, glaube ich, würde eher WhatsApp ausgliedern. Ist aber auch schon wieder schwierig, also weil klar, das ist das Einzige, was Minus bringt aktuell, was mehr kostet, als es einbringt. Natürlich perspektivisch ist es vielleicht sogar wertvoller als Instagram wiederum, weil wenn man darüber Handel betreibt, wie Vorbild WeChat, dann ist das vielleicht sogar der größere Umsatzbringer. Also mir fällt beim besten Willen nichts und keine Variante ein.
Sprechen Sie Ihr Urteil.
Nein, auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Ich werde mich hier nicht dazu äußern, weil es macht einfach auch keinen Sinn. Für mich ist, ich glaube, dass Mark Zuckerberg so frech er ist, so clever wie er ist, hier auf die lange Bank gehen wird, in eine jahrelange Gerichtsverhandlung übergehen wird, immer wieder in Revision gehen wird und es über die Jahre hinweg einfach schwer wird hier, bis dann doch mal was passieren wird. Deswegen glaube ich, hier hat man auch genug Cash, diese Gerichtskosten zu zahlen. Im Zweifel, dass man hier wirklich lange, lange, lange zusammenbleibt. Also Facebook wäre auch der größte Verlierer.
Dann bin ich jetzt mal der Geschworene. Ich sage, doch, Facebook, ich sehe da schon, dass sie ein Monopol haben. Ich würde sie als schuldig sprechen und ich würde sie dazu verurteilen. Das, was am meisten wehtun würde, glaube ich, sind wir uns beide einig, wäre eine Veräußerung von Instagram.
Ja.
Zum aktuellen Zeitpunkt.
Ja, klar. Also es wäre natürlich, alles würde wehtun. Jeder Bereich, der zu dem Monopol gehören würde, wäre natürlich schmerzhaft. Die Frage ist ja, warum ist ein Monopol? Thelen war ja jetzt die Woche bei Lanz und fand ich super spannend, weil er auch sagte, was bringt uns das, die Unternehmen zu zerschlagen, wenn es einfach keine besseren Konkurrenten gibt. Es gibt ja Gründe, warum so viele Menschen auf diesen Plattformen oder auch auf Amazon, was wir auch später noch besprechen werden, aktiv sind. Es gibt halt keine Gegensätze dafür.
Und wir müssen auch stark sein gegenüber China.
Und
das darfst du auch nicht vergessen, wenn die auf einmal dann hier drüben Geschäft machen dürfen und kommen dann mit einer Tencent auf einmal rüber, die nicht zerschlagen werden muss. Ja. Gut, also.
Und viele haben ja trotzdem Telegram.
Das stimmt.
Die überzeugt sind, sagen, ich will hier die noch sichere Variante, wie auch immer, die haben Telegram oder Discord gibt es ja jetzt auch. Ist ja auch eher so ein Multichannel, es geht ja auch. Also es gibt ja Alternativen. Natürlich sind die noch nicht so verbreitet, aber früher oder später kann man da sicherlich auch den technischen Fortschritt setzen. Ich würde sagen, wir nehmen das nächste Unternehmen unter die Lupe.
Ja, und das ist Amazon.
Amazon, ja genau. Hier ist der Vorwurf, Philipp, was ist der Vorwurf?
Ja, die Marktteilnehmer auf dem eigenen Marktplatz. Hier gibt es einen Interessenskonflikt und da gehe ich mit. Da gehe ich wirklich mit, weil du musst dich bei Amazon, wenn du da auf dem Marktplatz handeln willst, musst du dich ziemlich nackig machen. Amazon bringt dann auch gerne, sieht dann natürlich auch, wie die Umsätze laufen und bringt dann natürlich auch gerne eigene Produkte, sogenannte Eigenmarken zu diesen Produkten raus, die andere Marktplätze oder Marktplatzanbieter dann vielleicht auch bieten.
Also das kann ich auch nachvollziehen.
Und sie nehmen ich glaube, 30% Provision.
Ja,
und das ist schon enorm. Also das ist so.
Also hier kann ich es vorstellen, also weil sie auch selber Marktteilnehmer sind auf ihrem eigenen Marktplatz. Das ist ein bisschen so, wenn ich mir jetzt einen richtig alten Marktplatz vorstelle und ich aber den Marktplatz besitze und alle Buden dort stehen, darf ich die größte Bude nutzen.
Genau, du darfst alles verkaufen, was du willst.
Ich bekomme natürlich auch von allen noch das Geld.
Richtig.
Ich sehe und habe noch die Daten dazu, wie die alle kaufen und kann meine Produkte so anpassen, dass die plötzlich bei mir kaufen.
Richtig.
Das ist zwar auf der einen Seite, kann man immer sagen, dass der Handel, der auf Amazon Marketplace stattfindet, profitiert hat. Wahnsinnig profitiert hat die letzten Jahre und ihre Umsätze steigern konnten, weil sie eben weg vom stationären hin zum Multichannel gegangen sind. Das heißt, sie waren auch Gewinner. Und Produkte, die sich durchsetzen, bleiben halt dann auch dort.
Aber im fairen Wettbewerb passt du auch
es
auf Amazon nicht. Du hast jetzt auch noch die Werbung, die sie haben, Amazon Ad.
Dann haben sie ihre eigenen Produkte natürlich ganz oben
die
angezeigt.
Pushen sie natürlich.
Das ist ja verständlich irgendwo, auch die, die bei Prime sind. Ja. Also es gibt hier schon einen Interessenskonflikt, den ich absolut nachvollziehen kann. Und das sage ich als Amazon-Aktionär.
Ja.
Was wäre ein positiver Aspekt einer Zerschlagung? Das wäre, dass natürlich die Einzelteile selber, die wir gleich nochmal ansprechen werden, vielleicht noch dynamischer wachsen könnten, wenn die sich ein bisschen fokussieren könnten.
Aber es wäre auch schwieriger, weil der Retail-Bereich ist ja noch nicht profitabel. Also in Nordamerika schon, aber im Rest der Welt noch nicht. Amazon Web Service reißt es hier immer raus mit ihren ganzen Gewinnen.
Ja, nee, stimmt schon. Also bin ich bei dir. Das ist natürlich alles noch, ich sag mal, relativ schwierig auszusagen, was passieren würde. Denn das ist auch schon ein Nachteil.
Ich glaube, für Web-Services wäre diese Zerschlagung gut. Ich glaube, viele Kunden, also potenzielle Kunden, gehen lieber zum Beispiel zu Microsoft Azure, weil sie nicht wollen, eine Walmart zum Beispiel will nicht, dass ihre Daten bei Amazon liegen.
Ja klar, weil es ein Interessenkonflikt als Konkurrent ist, ganz klar.
Und da, denke ich, könnten die Web-Services wirklich profitieren.
Genau, aber Synergien gehen natürlich verloren. Das könnte auch für Kunden nachteilig sein.
Ja, für den Kunden,
Das ist ganz klar. Also nicht nur für den Handelkunden, sondern auch für den Kundenkunden. Und was gibt es hier erstmal? Retail, der Retail-Bereich wird auf 1,45 Billionen geschätzt. Also hier schon eigentlich der große Teil von Amazon. Dann die Cloud, AWS mit 450 Milliarden Dollar. Ist ja auch schon ein ganz schönes Zugpferd.
Das
ist auch keine kleine Bewertung.
Ja.
Und das Thema Medien, also sprich Amazon Prime, Amazon Music und so weiter, die haben ja auch noch einen eigenen Wert und sind auch bei 450
also Amazon
Milliarden.
Amazon Entertainment.
Aber hier haben wir eben die Synergien, denn wer Amazon Prime nutzt,
klar,
der hat natürlich mehrere Sachen aus diesem Bereich, außer die Cloud jetzt.
Ja.
Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man hier tatsächlich die Cloud rauslösen könnte.
Wenn du Amazon Prime-Kunde bist, kannst du so viele Bilder, wie du willst, in der Amazon Cloud speichern. Kostenlos.
Okay, ja. Das ist ja auch nicht ganz schlecht, ne?
Das ist schon enorm.
Also auch das ist eingebunden.
Ja. Ja.
Aber hier könnte ich mir vorstellen, dass AWS irgendwann selber oder
ausgegliedert wird, bevor sie zerschlagen werden.
Genau, wenn sie sagen, okay, wir müssen, dann würde ich sagen,
dass
AWS.
Dass sie noch strategisch was halten.
Genau, dann habe ich aber noch das Gegenargument.
Ja.
Wenn das denn der Fall sein sollte, dass hier AWS ausgegliedert werden sollte,
ja,
laut Aufsichtsbehörden oder laut, ja, Behörden, dann würde Jeff Bezos wahrscheinlich einfach sagen, im Moment, ihr wirft uns vor, dass wir als Marktteilnehmer auf dem eigenen Marktplatz sind, was ein Interessenskonflikt ist, okay,
ja,
aber was hat denn das mit unserer Cloud zu tun? Das ist dann wieder die andere Frage, inwieweit das eigentlich ein Grund ist, dann AWS aufzuspalten.
Hm.
Also es ist, ich glaube, hier würde die Zerschlagung nicht den Punkt der Kritik treffen.
Ich glaube aber wirklich, dass AWS Mehrwert ist.
Das
einzeln glaube,
schon.
Ich glaube auch, es ist viel wertvoller, weil es die Gewinne und die Cashflows generiert für das Unternehmen aktuell.
Genau, und mehr Kunden gewinnen könnte, wie du schon richtig gesagt, ja, hattest, wenn sie eben losgelöst, ja, von Amazon laufen würden, also wenn es bloß noch die Mutter wäre und datentechnisch getrennt wäre als eigene, dann wäre das ja durchaus denkbar. Vielleicht auch etwas, was sowieso kommen wird. Das werden wir sehen.
Ja, du hast recht. Retail würde nichts bringen. Also es würde die Aufspaltung, klar, würde Amazon Web Service mehr bringen, weil der Interessenskonflikt wäre weiterhin
da. Der wäre weiterhin da. Keine Unterscheidung zu vorher und deswegen glaube ich nicht, dass man hier darauf drängen würde. Wenn AWS abgespalten wird, dann weiß Jeff Bezos so viel.
Also glaubst du, die Chancen einer Aufspaltung von Amazon,
die sehe ich so gering. Genau, also selbst wenn es gefordert würde, wären hier wieder die Rechtsstreitigkeiten wie bei Facebook auch sehr langwierig,
auch,
sehr zähe und ich glaube, die würden alles daran setzen und das Geld haben sie ja auch,
ja,
dass sie da eben nicht zerschlagen werden.
Gut. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Ja. Im Namen des Podcasts ergeht folgendes Urteil.
Nicht zerschlagen.
Amazon wird nicht zerschlagen, aber der Aktienpodcast von Modern Value Investing erhebt Anklage gegen Alphabet. Der Vorwurf lautet Monopol der Internetsuche. Und hier ist man sehr, sehr überzeugt als Gericht und auch von Seiten der Staatsanwaltschaft Philipp, dass man hier ein Monopol hat und dass Alphabet zerschlagen werden sollte. Worauf plädieren Sie, Herr Anwalt der Big Techs und Aktionäre?
Natürlich wieder dagegen.
Ja.
Ich bin ja Techie-Fan und deswegen bin ich auch vielleicht etwas voreingenommen. Dennoch, was wären denn die Vorteile? Ja, oder die Nachteile. Hier gehen natürlich wieder Synergien verloren, auch wieder, denn hier geht es natürlich um große Datenpakete, die auch untereinander natürlich innerhalb des Konzerns eine wichtige Rolle spielen. Ja, ein Vorteil, den du gerade angesprochen hast, ist natürlich, dass die Einzelteile ja auch hier wieder wertvoller sein könnten. Und hier könnte man auch defizitäre Bereiche abgeben. Und ja, wie untergliedert sich das Ganze? Also wir hätten die Google Search, also sprich das, was das Problem ist,
ja,
wohl 805 Milliarden Dollar wert, also auch richtig heftig. Dann hätten wir die Alphabet Cloud, die ja auch nicht unbedingt klein ist, mit 130 Milliarden Dollar.
Ja.
Jetzt kommt's, YouTube, wohl knapp über 200 Milliarden Dollar. Ist natürlich auch ein Riesenpaket.
Ja.
Waymo mit 30 Milliarden Dollar, das, ja, selbstfahrende Auto oder das autonome fahrende Auto. Dann hätte man natürlich noch das ganze Thema Android.
Ich glaube, das vergessen immer ganz viele, dass Google, also Alphabet, gehört noch Android.
Ja klar, Android. Das ist also so viele Milliarden an Geräten, die unterwegs, ja, sind, die Android haben. Und inklusive der Anwendungen von Gmail und so weiter und so,
richtig,
fort, was man eben kennt, was Huawei gerade nicht mehr hat. Das sind alles natürlich auch nochmal große Werte von knapp 200 Milliarden Dollar, die da stehen und nochmal 100 Milliarden Cash.
Mhm.
Also hier haben wir wirklich ein ziemlich breit aufgestelltes Unternehmen mit Alphabet. Das, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, sind die Einzelteile einfach mal deutlich mehr wert als Alphabet gerade.
Ja,
also
aber das alles in der Macht oder in der Hand von einem Unternehmen ist eine Macht.
Ist eine Macht, definitiv.
Und ja. Ich glaube, die Justiz wird nach der Wahl hier ein Opfer suchen. Und mein Tipp ist wirklich, dass Alphabet hier das Opfer wird.
Also wenn man ein Opfer braucht, was man einfach so, ja, zum Vorzeigeobjekt macht, dann,
ja,
bietet sich Alphabet am besten an.
Ja, weil
an.
Die Synergien, glaube ich, sind auch nicht so ersichtlich. Also dass man das jetzt so sieht, so wozu brauchst du Google Search mit YouTube? Du gehst ja nicht auf Google, um ein Video zu
ja, doch,
suchen.
Das würde ich schon eher noch sehen. Also angenommen, du
ehrlich? Gehst du zu Google,
naja,
und
guck mal,
suchst
wenn du,
hier
wenn, nein, aber,
Aktienanalyse, Modern Value Investing? Nee,
es wird anders sein. Wenn du allgemein Aktienanalysen eingibst, mhm, bekommst du ja YouTube-Seiten oder YouTube-Videos ja, vorgeschlagen.
Das stimmt, ja.
Das würde schon Sinn machen. Also hier sehe ich tatsächlich eine Verstrickung. Ich würde auch hier wieder die Cloud gar nicht so sehr verbunden sehen mit der Search, denn die würde eher noch zu Android laufen, vor allem auch mit Geschäftskunden natürlich auch.
Cloud und Android könnte man zusammen auslagern.
Genau, auch die Waymo selber könnte man überlegen, weil das ist ein defizitäres Geschäft, ist aber trotzdem so,
dass man... Ich glaube, das ist aber nicht so interessant für die Gerichte.
Für die Gerichte ist es nicht interessant. Ja. Das ist so ähnlich wie oben schon beim bei Facebook mit Oculus. Ja. Das ist halt nicht ganz so branchennah, deswegen glaube ich auch nicht, dass Waymo jetzt
also ich könnte das Opfer mir vorstellen, dass Cloud und Android zusammengebündelt werden in einem Unternehmen und abgespalten werden.
Wäre eine Idee zum Beispiel.
Ja.
Und dann hätte man, ich sag mal, als Alphabet-Aktionär jetzt nicht unbedingt einen riesen Nachteil,
nö,
dass man hier plötzlich extreme Synergien verloren hat. Wäre eine Möglichkeit.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Google dann anfängt, wenn sie noch YouTube haben, zusammen auch anfangen würden, Dividenden zu zahlen. Das ist, ich glaube, dass das Geschäft wächst nicht mehr so stark. Also es wächst immer noch gut, Google Search und YouTube auf jeden Fall. Aber es ist jetzt auch kein Unternehmen, was du jetzt noch hochskalierst bis zum Umfallen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man hat hier einfach, du bist hier mit Google Search in einem Markt, der ist einfach satt. Das ist, die haben einen Marktanteil, der ist enorm, über 80%. Du gewinnst dann nicht mehr viele Marktanteile.
Marktanteile
ich glaube,
nicht.
Du kämpfst eher auch in diesem klassischen Werbegeschäft.
Das stimmt, aber dann ist da, also ich bin bei dir mit dem Marktanteil, der ist ja so hoch, ja. Das ist ja genau der Punkt, warum genau. Sie so in der Kritik sind, weil sie, ich glaube, sogar über 90% der Suchanfragen mittlerweile haben.
Ich, ja.
Und Bing und so von Microsoft hat sich auch nicht durchgesetzt, kannst du ja auch vergessen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen der Punkt, aber man wächst natürlich mit den Anzeigen. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Punkt, was man als Aufsichtsbehörde sagt, schwierig, weil ihr könnt natürlich Preise festsetzen von denjenigen, die oben angezeigt werden und die können natürlich perspektivisch steigen. Das heißt,
also
das Wachstum ist nach wie
Google
vor da.
Und YouTube zerschlagen.
Das ist halt die Frage, ne? Was man hier wie im Werbemarkt irgendwo ansehen kann. Bleibt spannend, aber auch hier glaube ich, dass man als Vorstand sich das nicht so einfach gefallen lassen wird und hier einen langen Rechtsstreit wieder in Kauf nehmen wird.
Ja.
Apple wäre im Prinzip ein weiterer Kandidat, ein Riesenkandidat. Und hier gibt es ja auch Kritik, denn
Philipp, ja, das sind die Gebühren im App Store. Aber ich gehe hier überhaupt nicht mit. Apple ist der drittgrößte der Welt. Er ist nicht eine Samsung oder auch eine Huawei. Sie sind nur der drittgrößte und man kann hier nicht von einem Monopol sprechen. Du hast die Wahl, du hast nicht den größten Marktanteil, das haben sie nicht, sie können die Preise nicht einfach so festlegen. Und wenn sich, ich glaube, auch einige dazu entscheiden würden, von Apples App Store wegzugehen, klar, dann verlierst du und 30% zu zahlen ist besser und dann nur noch 70% zu bekommen, ist besser als 0 von nix zu bekommen. Aber du hast als Konsument die Wahl und das ist natürlich immer, du bist nicht gezwungen, bei Apple zu bleiben, es ist komfortabel, es ist ein komfortables Ökosystem, ich habe ja selber alles von Apple, ich möchte es auch nicht mehr missen. Aber ich könnte auch relativ flott aus dem Apple-Ökosystem, wenn ich nicht so bequem wäre, raus.
Genau, ja. Das würde ich sogar einfach unterstreichen. Ganz einfach, klar, die Gebühren vom App Store sind hoch. Das kann man so stehen lassen, aber gut.
Hier, und das könnte auch ein Zugeständnis sein von Apple, wenn sie merken, es kommt jetzt da etwas auf sie zu.
Genau, aber hier muss man ja sagen, das macht ja Alphabet im Android-System genauso.
Ja.
Und das ist ja auch okay so, weil hier hat man einen eigenen Marktplatz geschaffen. Und die App-Anbieter, die eben auf App über einen App Store vertrieben werden wollen, die müssen natürlich ihren Anteil zahlen. Und da jetzt Apple ja nicht so ist wie Amazon, dass sie jetzt anfangen, die Apps selbst zu kopieren und sagen, jetzt hier, nehmt doch das von uns, wir sind noch viel geiler und dann auch noch deutlich günstiger. Das wäre dann wieder unfair und das finde ich, wäre dann Wettbewerbsverzerrung. Aber insofern sind sie da eigentlich frei.
Also,
und wenn jetzt eben tatsächlich das ein oder andere Unternehmen, wie ich glaube Epic Games hat ja jetzt hier gesagt, wir wollen das nicht. Dann müssen sie halt lassen. Dann ist halt kein Fortnite mehr erhältlich in den USA, kann man nicht mehr downloaden. Und dann müssen wahrscheinlich auch die In-App-Games von Tencent da bluten oder Epic Games. Und klar, Apple wird auch einen kleinen Rückgang haben, aber das ist nicht wirklich zu verbuchen unter wahnsinnigen Umsätzen. Nee. Ja.
Also Apple sind wir uns beide einig. Ich glaube, da gehen sie als allerletztes ran.
Also ich habe auch keinen Vorteil gefunden, was man als Aktionär draus ziehen könnte, weil Apple, wie du schon sagst, ist ein Ökosystem. Hier gibt es keinen Ansatz, irgendwie diese Apple-Welt auseinanderzureißen. Es gibt eigentlich nur Nachteile für den Kunden, der, wie du schon sagst, die freie Wahl hat, auch Android oder jetzt auch Harmony zu benutzen, wenn er davon überzeugt ist.
Ja.
Und den App-Store auszugliedern macht auch keinen Sinn, würde das Problem auch nicht lösen.
Nee.
Daher bin ich bei Apple total entspannt, auch aus Aktionärsicht, ja, dass hier gar keiner rangehen wird. Auch hier ist natürlich das Cash so hoch, die Gerichtskosten über Jahre hinweg wären locker tragbar und bleibt auch noch viel übrig. Aber du, eingangs hast du schon erwähnt, Microsoft gehört eigentlich auch zu den Big
Techs.
Da bin
ich total entspannt.
Aber da sagt ja nicht mal einer was. Nee. Den wirft ja gerade auch keiner was vor. Finde ich irgendwie spannend,
man
weil
hat
die
das
ja
versucht.
Trotzdem groß sind.
Ja, man hat das versucht in den 90ern, aber Bill Gates sei Dank hat er da einfach wirklich, ja, der hat das so souverän durchgestanden.
Ja, und jetzt eben so unterm Radar zu laufen, dass man sagt so, oh, ja. Moment, um den kümmert sich gerade keiner, finde ich irgendwie ganz spannend. Ist auch gut so, warum auch, ja.
Was denkst du denn?
Also ganz
wen wird es treffen? Es wird einen treffen, sind wir uns da einig?
Nein.
Nein?
Nein, ich glaube, es wird gar kein treffen, weil keiner wird sich's gefallen lassen. Im Zweifel würden sie sich eher noch so dieses so selbst hochpushen, dass eben, ich sag mal, wenn alle in einem Rechtsstreit sind. Am Ende muss die USA immer bedenken, dass sie Digital-Export-Nation sind. Also
richtig,
das, was sie exportieren, sind digitale Güter und das auf der ganzen Welt. Und das Interesse daran, zu sagen, dass die eigenen Unternehmen geschädigt werden im Vergleich zur Welt. Also warum sollte man seine eigene, die sind ja nicht Deutschland, die jetzt ihre eigene Automobilindustrie platt machen, ihre Energiepolitik durchziehen. Insofern glaube ich, wenn Trump gewinnt, müssen sie gar nichts befürchten bei Biden. Deswegen glaube ich, hier wird keiner zerschlagen. Wenn einer doch zerschlagen sein müsste, dann ist, glaube ich, Alphabet so das Bauernopfer, weil man es hier einfach umsetzen kann, glaube ich.
Oder relativ statuieren,
Genau, man kann es auch relativ einfach ist jetzt leicht gesagt von außen, ne? Also es wird bestimmt trotzdem schwer und auch nicht gut für die Aktionäre, auch nicht für das Unternehmen. Aber ich glaube, das ist eher vorstellbar. Und am Ende muss man sagen, gerade im Sinne des freien Marktes, so groß sie sind, alle Big Techs, keine Frage, bringen sie doch uns allen einen riesen Mehrwert. Das heißt, der Endkunde ist ja nicht umsonst auf diesen Plattformen unterwegs oder auf diesen Unternehmen angewiesen. Wir kaufen auf Amazon, weil es bequem ist. Wir sind bei Apple, weil du schon sagst, es ist bequem, geiles Ökosystem.
Ja.
Wir googeln, weil Google einfach schnell geht. Selbst unsere Omas googeln.
Richtig.
Ja, WhatsApp, Facebook ist im Prinzip ebenfalls so.
Ja.
Unsere Omas haben WhatsApp, weil sie einfach merken, dass es total geiles System ist. Man kann Bilder von den Enkeln hin und her schieben und so weiter und so fort. Das Android ist natürlich auch, wie Apple auch. Ne? Also es sind alles Vorteile. Und ich glaube, wenn hier wirklich was passieren sollte, dass die Großen ihre Anteile verlieren, dann sollte einfach Wettbewerb geschaffen werden. Es gibt viele Startups, die das versuchen. Sicherlich auch irgendwann mal wird es das geben. TikTok ist ein gutes Beispiel. Ja. Die sind sehr schnell, sehr stark gewachsen. Gut, Facebook hatte jetzt natürlich die Chance, mit Reels bei Instagram relativ schnell dagegen zu setzen. Aber das zeigt auch, dass Facebook sich immer wieder neu erfinden muss, um weiterhin aktuell zu bleiben.
Das auf jeden Fall.
Und das heißt eben immer noch, dass die immer noch marktaktiv sein
Telegram
müssen.
Telegram und Threema wachsen auch.
Genau, und das heißt eben nicht, dass sie hier sich zurücklegen können und davon profitieren, weil sie einfach groß sind. Nein, sie erfinden sich jeden Tag neu. Hier wird immer noch hart gearbeitet.
Ja.
Hier wird vor allen Dingen auch immer sehr, sehr disruptiv gearbeitet.
Ja.
Und das muss man auch Amazon sagen. Und die beschäftigen auch wahnsinnig viele Mitarbeiter. Also das Bashing der Big Five oder der Großen finde ich ja teilweise falsch.
Wir können froh sein, dass wir sie haben. Ich habe lieber meine Daten in der USA als in China.
Ja,
so sehe ich das.
So sehe ich das auch.
Ja. Ich glaube aber trotzdem, es wird Alphabet erwischen. Es wird noch ein bisschen dauern, aber das Bauernopfer wird kommen.
Jetzt schon der nächsten Legislaturperiode von den USA oder wann denkst du?
Na, also wenn Biden gewinnt,
schon?
Denke ich in den nächsten
Jahren. Die Frage ist, wie
Lange
die Gerichte brauchen, um das durchzusetzen.
Weil ich glaube, die werden das relativ schnell machen. Das ist, vielleicht aber, wie gesagt, kommt dann auch das Unternehmen einfach dem Ganzen zuvor, gliedert sich selber auf in eine Holding, in ein Konglomerat. Sie sind ja jetzt auch schon eine Holding.
Ja,
das
klar.
Ist,
das wäre spannend.
Das wird spannend, ja.
Proaktiv.
Schreibt uns gerne in die Kommentare, was denkt ihr? Welcher von den Big Five wird zerschlagen? Wieso, weshalb und warum?
Genau, wie ist eure Meinung dazu?
Richtig.
Ich fand, wie gesagt, da auch gerne mal reinschauen in der Mediathek bei ZDF, denn Frank Thelen, super Auftritt wieder. Fand ich sehr, sehr interessant, wie er auch das Ganze sieht.
Ja, Tesla ist ja auch einfach aus dem Nichts gekommen.
Genau, und es ist disruptiv, es sind so viele Firmen. Wir stellen so viele IPOs auch vor, jetzt bei unserem IPO-Check. Und hier hat man immer wieder Unternehmen, die ganz neue Ansätze bringen.
Die Welt verändern.
Und das irgendwann eben auch solche große Bewertungen schaffen können, wenn sie eben tatsächlich so gefragt sind und so wichtig werden.
Genau.
Daher bin ich da gespannt, wie es da weitergeht.
Gut, dann machen wir einen Deckel drauf.
Genau.
Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir vom Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.